Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und mir bei meinen Worten zu den Finanzmärkten und natürlich auch euren Themen, Fragen und dergleichen lauschen wollt. Und hier sind wir auch schon beim Teil 1, wo ich mal so ein bisschen die allgemeinen marktbeeinflussenden Themen auseinandernehme, nochmal darauf eingehe, worauf eigentlich die Marktteilnehmer derzeit schauen und was für Auswirkungen das auf die Aktienkurse insgesamt haben könnte. Und das ist natürlich die erste Frage, was passiert jetzt eigentlich in Europa mit der Zinspolitik? Wie wird sich die EZB dahingehend verhalten? Wird man jetzt hier mit weiteren Zinsanhebungen rechnen oder nicht? Da gab es ja doch sehr, sehr ambivalente Aussagen, gerade in den letzten Tagen von einigen Vertretern des EZB-Direktoriums, aber eben natürlich auch von der Vorsitzenden Frau Lagarde, die ganz klar darauf hingewiesen hat, dass eben die Inflation weiterhin zu hoch ist und dass man weiterhin daran arbeiten wird, das mittelfristige Ziel von 2% zu erreichen. Das heißt also, die Inflation in diese Richtung dann zurückzudrücken. Wie kann das passieren? Natürlich durch Zinsanhebungen. Und da muss man eben auch sehen, wir befinden uns aktuell in Europa bei 3,25% beim Basiszins. Und momentan spekulieren die Marktteilnehmer darauf, dass wir in den kommenden 2 Monaten, das heißt also bis zur Sitzung im Juli, bei 3,75 bzw. 3,75% landen werden. Das bedeutet dann natürlich nach Adam Riese, dass wir in den kommenden beiden Notenbanksitzungen der EZB jeweils nochmal mit 25 Basispunkten, sprich 0,25% Zinsanhebung rechnen können. Was könnte das mit den Aktien insgesamt machen? Ich denke, das ist natürlich schon größtenteils eingepreist. Man hat es gesehen, zum Beispiel Bund Future reagiert sehr, sehr heftig, gerade auf die eingangs ausgeführten Aussagen eben von den EZB-Mitgliedern. Also je nachdem, wie dort die Tonalität ist, wer was sagt, sieht man dann schon, dass entsprechend der Bund Future dann steigt. Das heißt, wenn also entsprechend eher dovische Töne, also taubenhaften Töne kommen und man eben der Meinung ist, dass tatsächlich danach dann vielleicht sogar eine Zinspause in Europa kommen könnte, dann wären Staatsanleihen, hier natürlich dann die deutschen Staatsanleihen, AAA-Anleihen, gesucht, kommen dahingehend eher hawkische Töne, sprich also eher falkenhafte Töne von zum Beispiel Frau Lagarde, dann setzen relativ schnell auch Gewinnmitnahmen ein, beziehungsweise die Kurse bei den Anleihen fallen und die Renditen steigen. Das kann man tatsächlich sehr gut beobachten und auch sehen. Das heißt, ein bisschen Nervosität ist da, aber es hält sich halt in Grenzen. Das heißt, wir haben die große Phase der Unsicherheit, zumindest mal was die Zinspolitik angeht, hinter uns gelassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das Ganze darstellen. Das heißt, sehen wir jetzt die klassische Lohnpreisspirale, die sich dann manchmal nach solchen Inflationsphasen dann eben dran setzt. Das heißt, in der zweiten Phase oftmals dann in der Vergangenheit spürbar gezeigt hat. Oder es ist diesmal anders und wir sehen ein Ausbleiben. Das heißt also, dass die bereits vorher stattgefundene Inflationssteigerung durch zum Beispiel natürlich die stark gestiegenen Energielieferpreise, Energieträgerpreise, die Rohstoffpreise, die Lieferkettenstörung und so weiter, dass die schon sehr, sehr starke Effekte im Vorfeld eigentlich hervorgerufen haben und sodass jetzt die Rückgänge, die wir zum Beispiel bei den Strompreisen, bei den Gaspreisen sehen, das dann eben größtenteils überkompensieren. Das heißt, dass die Lohn- und Gehaltssteigerungen, die jetzt teilweise durchgefochten werden von Gewerkschaften, von Einzelpersonen, wie auch immer, also für die Branche natürlich jeweils, dass die dahingehend dann kompensiert werden, weil eben die Kosten bei den Unternehmen durch die stark fallenden Rohstoffpreise entsprechend natürlich dann aufgefangen werden können. Das ist eine sehr, sehr interessante Situation, wobei das natürlich dann hier explizit halt auf die Gesamtinflationsrate abzielt und weniger auf die Kernrate. Hier werden ja eben Energie- und Lebensmittelpreise wie Alkohol und Tabak rausgerechnet. Das heißt also, da ist natürlich darauf zu achten, ob wir tatsächlich da ebenfalls einen Rückgang sehen. Und momentan liegen wir hier, im Mai haben wir zumindest Zahlen von 5,3% gesehen, nach 5,6% im April ebenfalls im eher rückwärts gerichteten Tempo oder beziehungsweise Tendenz, sodass man eben davon ausgehen kann, dass wir zumindest mal eine Beruhigung haben und eine Entdynamisierung zumindest mal stattgefunden hat. Also das ist insgesamt natürlich spannend. Jetzt muss ich das Ganze zeigen, wie lange das eben anhält. Man darf nicht vergessen, der sogenannte Warenkorb, aus dem ja dann die Inflation, die Kernrate berechnet wird, die hat ja ganz, ganz viele einzelne Faktoren, die natürlich auch jeweils verschieden gewichtet sind. Mieten spielen eine Rolle, Rechtsanwaltkosten, Ticketkosten für den öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Also sie spielen ganz, ganz viele Dinge, wesentliche Rollen. Je nach Land haben die Gewichtung dann, sind die Gewichtung von den einzelnen Einflussfaktoren natürlich verschieden. Kleiner Funfact, in Italien natürlich dann eben Teigwaren bzw. Pizza höher gewichtet als in Deutschland. Hier ist meines Erachtens nach, glaube ich, Gemüse eher höher gewichtet. Also man sieht also schon, dass von Land zu Land auch hier dann natürlich im Endeffekt da andere Faktoren eine Rolle spielen, wobei ich ja gerade gesagt hatte, bei der Kernrate weniger spielen Lebensmittel ja keine Rolle. Das jetzt also insgesamt bei der Inflationsratenermittlung spielt das eine Rolle, bei der Kernrate da eben dann eher die harten Facts, also wie gesagt, die ganzen Lebensnebenkosten, wenn man so will, außerhalb von natürlich dann entsprechend Ernährung. Ja, was wird sich dahingehend darstellen? Also das heißt, wir sehen in Europa erstmal weiterhin eine Zinsanhebungsphase, die wird bis Juli wahrscheinlich hineinreichen. Ich denke, dass wenn man hier so ein bisschen den Mittelweg zwischen den Aussagen auch der einzelnen Direktoriumsmitglieder nimmt, dann kommt man eigentlich ganz gut auch damit klar. Das heißt, 3,75 bis 4% könnte ich mir als oberstes Limit zumindest mal für Europa durchaus vorstellen. Das ist auch noch so eine Zielzone, Zielbereich, womit auch die einzelnen Staaten aufgrund ihres hohen Verschuldungsgrades noch relativ gut klarkommen könnten. Wichtig ist natürlich hier, wie lange diese Phase der Zinsanhebung dann bleibt. Das heißt, ob man eben diese 4% tatsächlich bis Ende 2024, sogar 2025 sehen wird. Das heißt, dass wir tatsächlich eine Pause bekommen, die nicht nur ein paar Wochen lang anhält, sondern vielleicht mehrere Quartale. Also das ist sicherlich eher die Frage, die sich darstellt. Weniger wirklich, ob wir hier jenseits der 5% hinausschießen oder nicht, das muss ich dann halt nochmal zeigen. Zumindest mal ist jetzt die 3,75 bis 4% Marke in den Märkten eingezogen. Das ist größtenteils eingepreist. Das heißt also bis Juli, wenn da nicht größere Anhebungen kommen, womit die Marktteilnehmer nicht rechnen sollten, ist dahingehend erstmal eine leichte Beruhigung zu sehen. Jetzt natürlich die Frage und auch damit die direkte Überleitung zur zweiten Frage in Teil 1. Was wird denn die US-Fed, also die amerikanische Notenbank, machen? Hier haben wir sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Heute hat man es wieder gesehen und bereits gestern hatte sich das Ganze schon angedeutet. ADP-Zahlen, das heißt die inoffiziellen Arbeitsmarktdaten. Heute kamen die offiziellen Non-Farm Payrolls raus, das heißt die neu geschaffenen Stellen. Und die waren wirklich ein Knaller. Man sieht also, dass der Arbeitsmarkt in den USA wirklich extrem robust ist. Neu geschaffene Stellen weit, weit über den Erwartungen. Was ganz spannend war, dass aber dafür die durchschnittlichen Stundenlöhne nicht so stark gestiegen sind, wie man vorher befürchtet hatte. Das heißt also, wir haben hier ein sehr interessantes Arbeitsmarktumfeld in den USA. Es werden sehr viele neue Stellen geschaffen, aber die durchschnittlichen Löhne entsprechend steigen nicht. Das kann natürlich auf der einen Seite bedeuten, dass wir hier tatsächlich einen sehr starken Shift sehen, als Umschichtung von Facharbeitern, also beziehungsweise Spezial- oder ausgebildeten Kräften, von einem Unternehmen zum anderen. Man hat ja gerade in der Vergangenheit eben auch gehört, dass viele große Technologiefirmen viele Mannkräfte freigesetzt haben, ob es jetzt Meta, Alphabet und Co. waren, die also alle hier Programmierer, ITler eben im Endeffekt freigesetzt haben, dass diese von anderen Branchen, wie zum Beispiel der Finanzbranche oder eben natürlich auch dem Automotive-Sektor, mit offenen Armen aufgefangen bzw. aufgenommen wurden. Also hier eine ganz interessante Situation, die sich derzeit zeigt, wobei man aber hier sagen muss, je robuster und je ausgetrockneter der Arbeitsmarkt ist, desto höher ist natürlich dann schon die Wahrscheinlichkeit, dass genau die Lohnpreisspiraleneffekte sich zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Und das muss man natürlich an dieser Stelle sehen. Und das sieht natürlich auch die amerikanische Notenbank, die ja auch nicht müde wird, darauf hinzudeuten und darauf hinzuweisen, dass man eben noch nicht am Ende des Zinsanhebungszyklus ist und dass man hier dann natürlich genau darauf halt auch schaut und achtet, wie sich der Arbeitsmarkt darstellt, wie die Konjunkturentwicklung insgesamt ist und was natürlich auch ganz spannend ist, gerade in der Vergangenheit waren hier ja auch immer wieder die Entwicklungen an den US-Regionalbankensektor beziehungsweise im mittelgroßen Bankensektor, der ja die Fed auch so ein bisschen eher im Zaum gehalten hat bei ihren Bestrebungen, die Zinsen anzuheben. Das heißt, man hat hier schon drauf geachtet, dass natürlich dann weiter steigende Zinsen einfach viele mittelgroße Banken unter Druck bringen, dass also hier die Situation sich dann verschärfen könnte. Und das war zumindest mal bei der letzten Notenbanksitzung im Mai ein Grund dafür, dass man angenommen hat bzw. davon ausgehen kann, dass die amerikanische Notenbank tatsächlich bei den Zinsanhebungen innegehalten hat. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, könnte sich diese Pause dann zumindest jetzt im Juni, sprich am 13., 14. Juni auflösen bzw. groß aussetzen, dass man eben hier nochmal eine Zinsanhebung sieht und danach dann erst die avisierte Zinspause kommt. Auch nochmal hier ganz wichtig, in den USA ebenfalls eine wichtige Tendenz zu sehen, dass halt Marktteilnehmer einfach davon ausgehen, dass und sich gerade in der Finanzwelt alles sehr V-förmig entwickelt, beziehungsweise dann eben oftmals Peak-Formationen ausbilden. Das heißt, dass man eben jetzt das Zinspeak gesehen hat, dass jetzt sofort dann Zinssenkungen kommen und dahingehend dann natürlich auch neuer Treibstoff für eine Aktienhausse sein können. Und hier, denke ich, muss man ganz klar dieser Tendenz eine Absage erteilen, weil einfach viele Marktteilnehmer die Phasen eben nicht kennen, dass eben Zinsen auf dem aktuellen Niveau, auf dem hohen Niveau auch mal über mehrere Jahre bleiben können. Und ich glaube, da ist natürlich auch gerade die US-Fed nicht müde gewesen, immer wieder darauf hinzudeuten und hinzuarbeiten, dass man genau davon ausgehen kann, ausgehen sollte und ausgehen muss, dass eben hier keine sofortige Zinssenkung kommt, sondern dass man tatsächlich sogar auch hier ebenfalls bis 2025 mit entsprechenden höheren Zinsniveaus rechnen muss. Das ist natürlich insgesamt auch spannend, was das dann mit den Aktienmärkten insgesamt macht. Wir haben bisher eine unheimliche Resilienz, eine unheimliche Robustheit auch bei den amerikanischen Aktien gesehen. Und da muss man tatsächlich ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer reinschauen. Das ist nämlich wirklich spannend, was sich da ereignet. Da bin ich auch schon bei dem dritten Thema in Teil 1 hier von Come On. Und zwar bei den US-Technologieunternehmen. Wenn man sich den S&P 500-Index so ansieht, dann würde man denken, ja, der hat sich eigentlich ganz gut gehalten, da ist ja gar nicht so viel passiert. Eigentlich relativ robust. Schaut man sich dann den Nasdaq 100-Index an, dann sieht man auch sehr stark natürlich, was passiert ist, wer die treibende Kraft momentan der derzeitigen Aktienhausse ist. Es sind die Technologiewerte. Und wenn man sich so ein bisschen natürlich auch die DNA des S&P 500 ansieht, dann kann man sehr, sehr schnell erkennen, dass der Technologiesektor aus dem S&P 500, die sind ja wirklich mehrere Sektoren, das heißt Automotive, Chemicals, zyklische Finanzwerte und so weiter, Biotechnologie, also oder beziehungsweise Healthcare, das sind alles Sektoren, die eben in dem S&P 500 ebenfalls natürlich berücksichtigt werden, aber der Technologiesektor macht im S&P 500 jetzt mittlerweile 40% an Marktgewichtung aus. Das heißt, wenn man sich eben den marktbreit, also vermeintlich marktbreiten S&P 500 Index von der Performance her angeschaut hat in den letzten Wochen, dann kann man ganz klar sehen, dass es eben die Technologieaktien waren, die diesen Index nach oben gezogen haben. Und wenn man jetzt noch ein bisschen dezidierter, ein bisschen stärker in diese Thematik reingeht und sich mal die einzelnen Gewichtungen der 5 großen Technologieunternehmen in S&P 500 Index ansieht, dann sieht man ganz schnell, dass Apple alleine insgesamt im S&P 500 wohlgemerkt 7,8% Marktgewichtung hat, Amazon 3,3%, Microsoft 6,7%, Nvidia derzeit 2,7% und selbst die Meta-Plattforms immer noch mit 1,6% den S&P 500 beeinflusst. Und das sind eben nur die 5 größten beziehungsweise 5 Technologieunternehmen, die ich jetzt hier rausgesucht habe. Nimmt man noch eine Tesla dazu, nimmt man eben im Endeffekt noch eine AMD und andere Technologiekonzerne dazu, dann sieht man eben, wie gesagt, 40% der letzten Kursbewegungen ganz klar von den Technologietiteln. Wir haben hier natürlich das überstrapazierte KI-Thema, was einfach überbordend momentan ist, was wirklich jedem Unternehmen, der auch nur diese beiden Buchstaben im Mund nimmt, momentan einen zusätzlichen Kursfeuerwerk bereitet. Also das sind natürlich auch Dinge und insgesamt Entwicklungen, die relativ schwierig einzuschätzen sind. Und alleine wenn zum Beispiel eben die großen Tech-Unternehmen im S&P 500 mal korrigieren sollten, weil natürlich auch an den Börsen im Endeffekt natürlich die Bäume nicht unendlich in den Himmel wachsen, dann kann man auch sehr schnell sehen, dass das dann eben auch den gesamten Markt, die gesamte Marktbreite auch optisch treffen wird. Das heißt, der S&P 500 kann natürlich dann entsprechend korrigieren. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, Moment mal, gerade bei den Tech-Werten ist es ja so, dass ja zum Beispiel guckt man eben auf den Nasdaq 100 hier ja wirklich nur das, eben auch diese großen Werte im Endeffekt dann auch den Nasdaq nach oben getrieben haben. Das heißt, viele, viele kleine und mittelgroße Unternehmen, die auch in dem Index drin sind, die haben ja die Hosse gar nicht mitgemacht. Das heißt, die haben ja schon korrigiert. Könnte es jetzt nicht zu einer Art Wachablösung kommen? Das heißt, die großen Tech-Werte korrigieren und die kleinen fangen das auf? Ich denke, nein, weil wir nämlich hier noch ein Themencluster haben. Das heißt, wir haben Halbleiterwerte, wir haben das KI-Thema, und wir haben eben die großen Technologieunternehmen, die hier gerade eben von den Vermögensverwaltern, von den institutionellen Investoren in den USA gesucht werden. Und die werden dann nicht unbedingt umschichten und sagen, okay, wenn ich jetzt halt eine Apple bisher hatte und die eben einen Kurswert verlieren, na gut, dann kaufe ich mir halt irgendein Dritt- oder Zweitlistenunternehmen aus dem Biotechnologiesektor und werde die da nehmen, weil die ja schon korrigiert haben. Es ist natürlich ganz klar, dass wir hier Trendthemen haben. Die sind momentan ganz klar adressiert. Und wenn die dann eben auslaufen, dann kann es eben tatsächlich zu einer größeren Marktkorrektur kommen. Das also an dieser Stelle eben auch nochmal erwähnt. Das heißt also, man muss hier wirklich ein bisschen gucken. Das Jahr 2023 wird kein einfaches bleiben, ist schon keins gewesen. Hier sind sehr, sehr viele Finten und im Endeffekt Hakenschläge an den Märkten erfolgt. Das heißt, hier haben halt auch viele Investoren teilweise auch die Börsenparty gar nicht richtig mitmachen können, teilweise auch vollends aufs falsche Pferd gesetzt. Wir gucken uns auch gleich mal ein paar Unternehmen an in Teil 2 und natürlich auch vollends Trends verpasst. Und das ist natürlich eine interessante Situation, die einfach dann das ganze Jahr noch prägen wird und die im Endeffekt natürlich dann, und jetzt komme ich ja eigentlich auch zur eigentlichen Überschrift von der heutigen Sendung, dafür sorgen könnte, dass zumindest mal der Börsensommer, in dem wir ja so langsam jetzt reinkommen, ja, gar nicht mal so unspannend sein wird. Eine Hosse, dann nehme ich gleich die Antwort vorweg. Nein, eine Börsensommer-Rallye sehe ich nicht. Ich denke aber, dass wir hier eine Fortsetzung der Rallye bei den großen Technologiewerten sehen werden. Das heißt, so ein bisschen dieser sichere Hafenaspekt spielt bei den großen Unternehmen eine Rolle. Das heißt, selbst wenn eine Korrektur kommen sollte bei den Nvidias, Apples dieser Welt, werden diese Korrekturen von institutionellen Investoren gekauft, damit eben dort zum Jahresende hin eine Art Sicherheit entsteht. Und das ist genau der Punkt, da sieht man wieder, also größtenteils sind eben Märkte, Aktienmärkte, Finanzmärkte trendorientiert. Und wenn solche Trends sich dann einmal ausgebildet haben, dann werden die dann eben von den Marktteilnehmern tatsächlich auch relativ lang geritten. Das heißt, ein Abreißen der aktuellen Situation sehe ich nicht. Das Thema KI ist einfach ein Paradigmenwechsel, ein Gamechanger in vielen Bereichen. Es wird einige Unternehmen geben, die werden ordentlich darunter leiden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da muss man also wirklich auch nochmal genau gucken. Es gibt absolut Unternehmen, deren Geschäftsbasis jetzt in Frage gestellt werden kann. Darüber hatte ich ja in der letzten Börsen-Podcast-Ausgabe schon mal gesprochen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Unternehmen, die einfach neue Geschäftsgrundlagen damit legen können. Und das ist halt mega spannend. Auch große Unternehmen, große Technologieunternehmen, die man vielleicht noch gar nicht so richtig auf der Agenda hatte, wo man vielleicht dachte, okay, langweiliges Geschäftsmodell, ja, okay, irgendwas mit Technologie, aber irgendwie unsexy, die könnten eben durch solche Anwendungen natürlich eine komplett neue Equity-Story schreiben und dadurch interessant werden. Also das heißt, KI, ja, bleibt interessant, vielleicht bei den Unternehmen, die jetzt schon diese Welle extrem geritten haben, dann dahingehend, dass man sagen kann, okay, die werden eben langsamer dieses Thema weiter umsetzen, aber zumindest meine Nvidia wird halt davon profitieren, dass immer mehr Unternehmen genau auf diese Welle setzen, entsprechende Hardware, entsprechende Ausrüstung brauchen und dann natürlich dann auch da hingehend bei Nvidia Kunde werden, beziehungsweise ihre Bestellung dahingehend verstärken. Also das vielleicht mal so weit vorweg. Wird auf jeden Fall spannend, auch im Grund mehr natürlich hier wöchentlich weiterhin einzuschalten, um dann zu sehen, ob ich mit meiner Prognose recht hatte oder nicht. Ansonsten bleibt einfach dran. Jetzt kommt nämlich Teil 2, da kommen die einzelnen Unternehmen. Sehr, sehr spannend. Gab in der vergangenen Woche ja doch viele, viele Unternehmen, die unter anderem Quartalszahlen berichtet haben. Und auf die gehe ich gleich ein. Also bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 2. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Ja, jetzt kommen wir zu den Einzelunternehmen und da ist das erste Unternehmen CrowdStrike, der IT-Security-Dienstleister, hatte Zahlen vorgelegt. In der vergangenen Woche wurde massiv abgestraft und jetzt natürlich die Frage, warum und vor allen Dingen, wie geht es weiter? Ausschlaggebend für den Kurssturz waren weniger die Geschäftszahlen, die waren gut. Das Unternehmen hatte eigentlich durchweg solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 42% auf einen Rekordwert von 692,8 Millionen US-Dollar und damit über den Prognosen von 676,9 Millionen US-Dollar. Auch das Ergebnis pro Aktie stieg um 84% auf 57 US-Dollar Cent und lag ebenfalls 7 Cent über den Prognosen von 50 US-Dollar Cent. Also auch durchweg eine absolute Übererfüllung. Zudem gab man bekannt, dass der Jahresumsatz von 3 bis 3,04 Milliarden US-Dollar angestrebt werden soll und ebenfalls damit über dem Ziel von bisher avisierten bzw. dann eben auch besprochenen 2,96 bis 3,01 Milliarden US-Dollar liegt. Das Ziel für das bereinigte Ergebnis der Aktien lag ursprünglich bei 2,39 Dollar. Und liegt jetzt bei 2,32 Dollar bis 2,43 Dollar. Warum sind die Aktien jetzt so unter Druck gekommen? Ja, das hatte damit zu tun gehabt, da man hier einfach mehr erwartet hatte, weil man einfach hier auch ganz klar und wesentlich tiefer dann in die Zahlen gegangen ist. Und das ist halt ganz spannend. Man merkt also, die Marktteilnehmer lassen sich halt momentan nur noch weniger oder nicht mehr so leicht reizend wie noch vor einigen Wochen, weil natürlich auch viele Unternehmen einfach schon sehr, sehr gut performt haben. Das heißt, die Aktien sind dann eben auch gut mit dem Markttrend angestiegen. Und da guckt man schon ein bisschen tiefer und guckt sich das Zahlenwerk mal genauer an. Der größere kritische Aspekt, den man eben zum Beispiel bei CrowdStrike gefunden hat, waren die sogenannten jährlich wiederkehrenden Nettoeinnahmen. Und die sind im Vorjahresvergleich rückläufig gewesen. Das heißt, was drückt das aus, dass man eben Kunden, die man bereits gewonnen hat, eben sozusagen die Kundentreue damit messen kann, ob die dann tatsächlich in dann darauf folgenden Geschäftsjahr weiterhin Kunden bleiben. Und da hatte man jetzt zumindest mal gesehen, dass hier ein Rückgang zu sehen war. Das bedeutet also, dass einige Analysten davon ausgehen, okay, das Ergebnis war gut, Umsatz liegt auf Rekordwert, aber hier ist halt auch sehr, sehr viel Aktivität dadurch gewesen, dass man eben Marketing betrieben hat, neue Kunden angewonnen hat, aber ein weniger von den Stammkunden, von der Stammkundenbasis zehren konnte und demzufolge sind die Aktien dann doch unter Druck geraten. Ich denke, CrowdStrike ist aber insgesamt auf dem richtigen Weg und bleibt auch interessant. CrowdStrike gehört ja schon lange zu den Top-Favoriten von mir aus dem Bereich von Cybersecurity, ist wirklich ein interessantes Unternehmen. Wie gesagt, die Wachstumszahlen sind gut. Ich denke, dass man hier dann natürlich auch so ein bisschen ja, die Kirche im Dorf lassen sollte und dass die Kurskorrektur, die wir jetzt gesehen haben, einfach den doch sehr starken Kursanstieg im Vorfeld geschuldet war, dass also hier natürlich dann weniger Leute oder weniger Kaufinteressenten da waren, weil eben schon viele bereits in den Aktien positioniert waren, darauf gesetzt hatten und dann sozusagen dieses kleine, wie soll man sagen, der kleine Tropfen dann eben das fast zum Überlaufen bringen hat und so gesehen dann eben die Kurskorrektur dahingehend zu sehen, weil langfristig, mittelfristig bleiben die Aktien interessant, also somit auf jeden Fall mal vielleicht eine interessante Ausgangsbasis, wenn man in den Aktien noch nicht investiert ist. Zweite Unternehmen Salesforce, der Direktor der SAP-Konkurrent, hatte ja ebenfalls Zahlen vorgelegt. Die Erlöse stiegen im ersten Geschäftsquartal bis Ende April im Jahresvergleich um 11% auf 8,25 Milliarden, nach 7,41 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Gewinn ist von 28 Millionen auf 199 Millionen US-Dollar angestiegen. Umsatz und bei dem bereinigten Gewinn die Aktie übertraf ebenfalls die Prognosen. Also von daher eigentlich erstmal gar nicht so verkehrt. Wo lag hier also jetzt sozusagen der Hase im Pfeffer, beziehungsweise wo haben die Analysten und die Investoren so ein bisschen dran rumgenörgelt? Und das war, weil das Management von Salesforce war die Margenprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat bis 2024, also von 27% auf 28%, aber das hat eben nicht gereicht, weil hier eben im Vorfeld bereits viele aktivistische Investoren bei Salesforce reingegangen sind und genau darauf hingewiesen haben, dass eben hier das Management wesentlich mehr an dieser Stelle, an dieser Kostenschraube drehen muss, dass man also hier wesentlich höhere Margen im Endeffekt erwartet. Das Unternehmen hat ja in den letzten Jahren unheimlich viele neue Arbeitskräfte eingestellt, hat viele Unternehmen übernommen. Die letzte große Übernahme war ja Slack. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man einfach ein bisschen Befürchtung hat, dass eben, wenn hier das Umsatzwachstum rückläufig ist, dass das sich natürlich dann insgesamt auch die Gewinnsituation niederschlagen kann, weil man natürlich dann die übernommenen Unternehmen konsolidieren muss. Das kostet einfach Geld, weil man natürlich dann auch viele, viele Arbeitskräfte hat, die dann ebenfalls auf der Kostenseite zu finden sind und die dann im Endeffekt auf die Marge drücken. Das heißt also, hier war man so ein bisschen enttäuscht von der Margenanhebung. Man hatte sich dahingehend mehr erwartet. Wenn man im Softwarebereich eben auch schaut, gibt es eben Unternehmen, die tatsächlich wesentlich höhere Margen haben, die jenseits der 30% liegen. Und das war so ein bisschen der Grund, warum die Aktien dann zumindest mal in der ersten Reaktion nach den Zahlen tatsächlich doch größer unter Druck gekommen sind. Und hier einfach im Endeffekt so eine Art Enttäuschung einfach zu sehen war. Also sieht man auch sehr schön an den Zahlenwerk von Salesforce, dass nicht alles Gold, was glänzt, nicht alles, was glänzt, Gold ist, wenn man so will. Und dahingehend dann auch natürlich die Enttäuschungspotenzial einfach im Endeffekt dann auch vorhanden ist. Und so also auch in diesem Fall. Salesforce bleibt natürlich durchweg ein interessantes Unternehmen, das kann man gar nicht anders sagen. Aber auch hier muss man halt im Vorfeld sehen, dass die Aktien natürlich im Vorfeld schon teilweise bis zu 70% zugelegt haben. Aktionäre jetzt immer noch 60% im Plus sind. Also ich glaube, dass man hier ebenfalls so eine kleine Kombination sieht aus hohen Ansprüchen, die man eben gegenüber den Unternehmen hatte, eben aufgrund der Tatsache, dass man eben einfach ja, andere Forderungen an das Management stellt, andere Ausgangsvoraussetzungen sieht, eben um sich für das nächste, für die kommenden doch eher schwierigen Jahre positionieren zu können. Und natürlich auf der anderen Seite bereits die Euphorie, die im Vorfeld in den Aktien dann eingepreist wurde, nicht erfüllt werden konnten. Ich denke, dass wir hier erstmal bei den Aktien von Salesforce eine Konsolidierung sehen werden. Hier werden sich natürlich jetzt die Marktteilnehmer so ein bisschen erstmal die Wunden lecken, wenn man so will. Langfristig bleibt das Unternehmen interessant und auch gut positioniert. Man hat ebenfalls gesagt, dass man hier zukünftig im AI, also im KI-Bereich, Anwendungen eben entsprechend integrieren wird, dass man gerade im Bereich der Callcenter-Lösungen dann eben mit KI-Ansätzen operieren wird und dahingehend natürlich dann auch Kosten entsprechend sparen kann, beziehungsweise den Kundenservice verbessern kann. Das sind erstmal Maßnahmen, die interessant sind. Jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das insgesamt auf die Kostensituation auswirken wird, aber durchaus mal eine interessante Gelegenheit, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, um sich die Aktien zumindest mal auf die Watchlist zu nehmen und zu überlegen, ob man da dann nicht doch mal, wenn man langfristig orientierter ist, vielleicht nach einer Beruhigung sich die eine oder andere Position entsprechend ins Depot legt. Das nächste Unternehmen, direkter Treffer aus dem KI-Bereich, C3 AI, ebenfalls ein Unternehmen aus dem Technologiesektor, hatte Zahlen in der vergangenen Woche vorgelegt und ist danach erstmal buchstäblich unter die Räder gekommen. Das Unternehmen teilweise über 15% im Minus nach der Zahlenvorlage. Und das lag einfach daher, dass man ja sich auch ebenfalls natürlich mehr erwartet hatte. Der Umsatz im laufenden Quartal soll etwa auf 307,5 Millionen US-Dollar steigen. Und das war weniger, als die Analysten hier erwartet hatten. 317 Millionen US-Dollar sind von den Wall Street-Analysten vorausgesetzt worden, also dahingehend lag man unter den Erwartungen. Warum die Aktien jetzt dann so stark unter Druck gekommen sind, hat einfach damit zu tun, weil natürlich nicht alles KI ist, wo KI draufsteht. Das heißt also, das ist ja das, was ich auch schon in den letzten Ausgaben beziehungsweise auch denn schon eingangs kurz erwähnt hatte, dass man natürlich sehen muss, ja, es gibt natürlich Unternehmen, die einige Lösungen, einige Ansätze in diesem Bereich zur Verfügung setzen oder stellen, aber eben die Frage ist, wie stark dann natürlich die Nachfrage nach genau diesen Lösungen im Endeffekt oder deren Produkten auch ist. Und in diesem Fall sieht es halt so aus, dass die Nachfragewelle tatsächlich so ein bisschen eben an C3 AI vorbeilaufen könnte, dass also hier bereits schon der erste große Boom abgeflacht ist und dass dahingehend natürlich dann fraglich ist, ob man zusätzlich sich an diesen neuen Trend wirklich mit den entsprechenden Produkten ranheften kann. Das ist halt auch gerade natürlich gerade am Anfang einer solchen Trendbewegung unheimlich wichtig, weil es ja keinen Sinn macht, dann sozusagen später nachzuhinken oder hinterher zu laufen und zu sagen, hey, wir haben ja auch noch ein Angebot, wir haben ja auch noch ein Produkt, guck doch mal, dann ist im Endeffekt dann schon alles gelaufen, weil natürlich die anderen großen Unternehmen entsprechend ihre Produkte, ihre Anwendungen zur Verfügung gestellt haben, entsprechend schon die Kunden entsprechend gebunden haben in der Produktwelt von den eigenen Unternehmen oder von den eigenen Produkten und als Außenseiter es quasi unmöglich ist, dann in dieses Gestrüpp oder beziehungsweise Netzwerk dann noch reinzukommen. Also von daher auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass man eben gucken muss, es ist nicht überall KI drin, wo KI draufsteht. Und auch nicht alle Unternehmen werden die Welle entsprechend groß mitsurfen können. Wenn wir schon bei Surfen sind, natürlich auch relativ schnell beim Sport, bei Yoga und da sind wir bei Lululemon. Ein interessantes Unternehmen, ein Sportunternehmen, Sporttextilunternehmen, wenn man so will. Also so ein bisschen vergleichbar natürlich auch mit den Nikes, Essex, Pumas und Adidas dieser Welt. Aber eben hier ganz klar nischig eben im Bereich Yoga-Kleidung. Und das ist eigentlich schon ganz spannend, wenn man sich den Aktienkurs-Chart oder den Aktienchart von Lululemon mal ansieht über die letzten oder ja doch in dem Gesamtzeitraum der letzten Jahre. Da kann einem schon die Spucke wegbleiben. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das Unternehmen hat es also immer wieder geschafft, durch innovative Produkte, durch neue Marken, Kleidung beziehungsweise auch Produktlinien, dann die Käuferschichten heranzulocken. Bisher überwiegend Frauen, das muss man ganz klar sagen, hat das Management auch dahingehend so bekannt gegeben. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass der Gewinn pro Aktie auf $2,28 gesteigert werden konnten und damit auf über den Analystenschätzungen von $1,96 deutlich gelegen hat. Auch beim Umsatz konnten die Prognosen ganz klar überboten werden Und die Schätzung für das Gesamtjahr hat Lululemon jetzt auf 9,44 bis 9,51 Milliarden US-Dollar angehoben. Bisher sind die Analysten lediglich von 9,3 bis 9,41 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Das muss man sich halt wirklich vorstellen, das ist Yoga-Kleidung. Also wir reden hier nicht über einen Technologiekonzern oder irgendwelchen Konsumkonzerne aus dem Lebensmittelsektor, sondern wir reden tatsächlich über Yoga-Kleidung und damit kann man tatsächlich dann entsprechend 9,44 bis 9,51 Milliarden US-Dollar weltweit natürlich entsprechend pro Jahr umsetzen. Also durchaus interessant. Man lernt auch immer wieder viel dazu, wenn man sich mit Börsenthemen einfach beschäftigt, dass eben sowas, so eine Geschäfte natürlich auch gut laufen. Warum ist der Konzern so bullisch für das noch verbleibende Jahr? Ja, weil man einfach jetzt angefangen hat, auch die Männerwelt für sich zu entdecken und man hat jetzt eine neue Direct-to-Consumer-Linie oder beziehungsweise Geschäft angeboten, wo man eben auch die Männer oder die Yoga praktizierenden Männer ansprechen möchte. Und davon verspricht man sich eine Menge. Das heißt also, hier liegt tatsächlich das Potenzial aus Sicht des Unternehmens noch bis Jahr 2026 bei 11,93 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das heißt also, da ist noch ordentlich Luft drin, da ist noch ordentlich Marge beziehungsweise dann natürlich Gewinn in Aussicht gestellt. Das ist natürlich eine nette Gewinn- und Umsatzsteigerung, die da zumindest mal avisiert wird, wenn man eben bis zum Jahr 2026 bei 11,93 Milliarden US-Dollar landen will. Momentan bei 9,5 Milliarden liegt, heißt das halt in den kommenden 30 Jahren nochmal eine Umsatzsteigerung um 30%, natürlich nicht pro Jahr, sondern insgesamt, das heißt also 10-12% pro Jahr. Das sind durchaus natürlich Perspektiven, die freuen dann eben auch natürlich die Analysten und insbesondere dann auch die Investoren, die eben im Sportartikelbereich unterwegs sind. Und da sieht man also auch, dass es manchmal ganz sinnhaft ist, sich so ein bisschen eher nischigere Unternehmen anzuschauen. Das heißt, nicht nur auf die Adidas, Nikes und Pumas dieser Welt zu setzen, die eben sehr breit aufgestellt sind, sondern eben durchaus nochmal auch auf Unternehmen zu schauen, die eben sehr spezifische Kleidung anbieten, weil natürlich da dann die Schwierigkeit einfach für die großen Konzerne vorherrscht, dort in diesen Bereich reinzukommen. Und deswegen Lululemon eigentlich mal auch wieder ein ganz, ganz nettes und schönes Beispiel. Last but not least, das fünfte und letzte Unternehmen für Teil 2 sind die Vonovia-Aktien. Da gab es in der letzten Woche ordentlichen Durchschüttler. Der deutsche Immobilienkonzern hatte ja hier mal wieder einige Problemchen gehabt bei der Übernahme der Deutschen Wohnen. Hatte man ja im Vorfeld doch größere Aktienpakete gekauft. Da war die Deutsche Wohnen dann eine Tochtergesellschaft und die Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen hatte Vonovia einen Kredit zur Verfügung gestellt und der steht jetzt, beziehungsweise ein Darlehen, und der steht jetzt momentan unter Verdacht, dass man hier gegen Transparenzregeln verstoßen haben könnte, dass eben hier einige Compliance-Richtlinien nicht eingehalten wurden und demzufolge könnte es eben bei der folgenden Hauptversammlung beziehungsweise dann natürlich auch bei einer Prüfung zu einigen Problemen kommen. Das hat zumindest mal dafür ausgereicht, um die Aktien in den Börsenkeller zu schicken. Dann gab es danach aber auch einige positive Nachrichten, einige positive Analystenkommentare, die gesagt haben, alles halb so schlimm. Die Prüfung, eigentlich ist der ganze Vorfall im Konzern schon bekannt. Es ist also dahingehend keine große negative Überraschung. Man kann das Ganze aufklären. Und vor allen Dingen will der Konzern, steht wohl da kurz davor, 3000 Wohnungen an die Stadt Dresden wieder zurückzuverkaufen und könnte dafür 300 Millionen Euro entsprechend bekommen. Das würde also die Liquiditätssituation des größten deutschen Immobilienkonzerns zusätzlich nochmal wesentlich auflockern. Also sorgte das dafür, dass dann die Aktien einen Tag später, sprich heute am Freitag, wieder gesucht waren. Also ein Auf und Ab im Endeffekt bei den Aktien, deutet aber auch so ein bisschen darauf hin, dass natürlich schon sehr, sehr viel Negatives in den Aktienkursen eingepreist ist. Auf der anderen Seite viele, viele Analysten und Investoren an der Seitenlinie stehen und einfach nur auf den richtigen Kaufzeitpunkt warten. Ich hatte ja hier bereits auch schon mal auf Vonovia oder beziehungsweise auf den deutschen Immobiliensektor so ein bisschen hingewiesen. Ich denke, es ist so langsam an der Zeit, dass man zumindest mal einige Unternehmen sich genauer anschauen kann. Ob man jetzt unbedingt schon einsteigen muss, würde ich jetzt erstmal noch in Frage stellen, aber zumindest mal sind die Bewertungsniveaus von vielen, vielen deutschen Immobilienaktien einfach äußerst gering, äußerst niedrig im historischen Vergleich. Und das könnte natürlich dann, gerade wenn man perspektivisch hier auf Mehrjahressicht unterwegs ist, durchaus eine interessante Einstiegssituation darstellen. So, also auch deswegen bei den Aktien von Vonovia, es war eine sehr, sehr gemischte Nachrichtenlage in den letzten Tagen. Sehr viel Volatilität bei den Aktien drin, aber oftmals ist eben Volatilität an den Top- und an den Bodenbildungsphasen zu beobachten, weil natürlich dann die Nervosität einfach relativ groß ist. Und wenn man sich den Aktienkursverlauf von Vonovia anschaut, dann sieht man, dass hier doch schon sehr, sehr viel durchlaufend Negatives eingepreist ist und das im Endeffekt ja schon auch im Tal der Tränen angekommen ist. Aber damit bin ich auch schon zum Ende von Teil 2 angekommen und hoffe, dass ihr bei Teil 3 dabei bleibt, wenn ich dann nochmal auf die 3 Top-Unternehmen bei OnVista eingehe, die dort gesucht sind und natürlich auch die 3 meistgehandelten oder eine Auswahl von 3 meistgehandelten Werten bei comdirect entsprechend vorstelle. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch noch bei Teil 3 dabei bleibt. Und natürlich wollt ihr jetzt wissen, welche 3 Werte besonders im Fokus der OnVista-User standen. Und da will ich gar nicht lange euch auf die Folter spannen, sondern im Endeffekt lege gleich los mit Uniper. Hier gab es auch sehr, sehr viele Nachrichten, die die Aktien zumindest mal zum Wochenstart hin in luftige Höhen gehoben haben. Hier gab es mögliche Spekulationen über eine Reprivatisierung. Die wurde höchstpersönlich von der Finanzdirektorin in die Welt gesetzt. Das heißt also, dass Jutta Dönges ganz klar ausgedrückt hatte, Ziel ist es, Uniper als eigenständiges Unternehmen möglichst rasch wieder in überwiegend private Hände zu geben. Das ist natürlich eine Aussage, die viel, viel Spekulationsraum geschaffen hat, nachdem der quasi verstaatlichte Energiekonzern jetzt auf dem Weg ist, sich so ein bisschen wieder finanziell erholen zu können. Eben von den ganzen Turbulenzen und Querelen der letzten Jahre ist natürlich hitzigst darüber diskutiert worden, ob die Aktien tatsächlich jetzt weiterhin kaufenswert sind, ob schon alles eingepreist ist, wie es weitergehen kann und so weiter und so fort. Deswegen natürlich die Aktien von Uniper sehr stark gesucht gewesen. Platz 2 nehmen die Aktien von Meta Platforms ein. Hier ist natürlich auch die KI-Fantasie einfach überbordend. Das heißt, hier überlegt man, wie kann Facebook oder Meta entsprechend dann die KI-Technologie einsetzen. Dann wurde natürlich darüber diskutiert, was die Strafzahlung wegen dem EU-DSGVO-Verstoß tatsächlich ausmacht, ob der Konzern dahingehend größere Einbußen hinnehmen muss und so weiter und so weiter. Also es wurde Meta doch relativ hitzig diskutiert. Vielleicht auch ganz spannend, da mal reinzuschauen und entsprechend mit bei der Meinungsfindung behilflich zu sein. Last but not least, wie soll es anders sein? Nvidia hätte ich eigentlich in den letzten Wochen immer wieder mit reinnehmen können. Auch an dieser Stelle, jetzt habe ich es mal wieder gemacht. Natürlich geht hier weiter die Diskussion, ist das Unternehmen zu hoch bewertet? KGV ja teilweise wirklich zumindest mal in aberwitzigen dreistelligen Niveaus, aber ist das gerechtfertigt oder nicht? Kommen jetzt hier wirklich die großen Aufträge? Kann alles möglich sein? Ich habe es bereits schon in den ersten paar Teilen kurz ausgeführt, wie ich die Situation einschätze. Die Frage ist natürlich nur, wie schnell dann auch diese hohe Bewertung da entsprechend amortisiert wird, beziehungsweise dann eben natürlich dort das Ganze untermauert werden kann durch die entsprechenden Gewinnwachstumszahlen. Also sicherlich ein ganz, ganz interessantes Unternehmen und demzufolge auch sehr stark diskutiert. Bei der comdirect auf Platz 1 die Aktien von Siemens. Hier war es ein großer neuer Großauftrag für das Unternehmen und natürlich auch die Kauflaune bei den Technologieaktien, die eigentlich auch dann natürlich dem Elektronikkonzern, den Industriekonzern Siemens mit beflügelt haben. Zudem natürlich auch dann immer wieder die Frage von vielen Investoren, welche Aktien kann man derzeit noch kaufen auf dem Niveau, wo sich der DAX momentan befindet, bei 16.000 Punkten. Und da gucken dann doch viele immer wieder in Richtung Siemens und demzufolge die Aktien von Siemens auch ganz klar kauflastig gesucht gewesen. Platz 2, ebenfalls ein deutsches DAX 40-Unternehmen, die SAP. Hier ist natürlich die KI-Fantasie. Die Zahlen von Salesforce haben SAP ganz klar in den Fokus gerückt. Und auch noch der Insider-Kauf, wenn man so will, also ein Vorstandsmitglied hat eigene Aktien zurückgekauft, war jetzt nicht die große Menge, aber deutet natürlich darauf hin, dass da vielleicht dann doch die eine oder andere Nachricht bevorstehen könnte, beziehungsweise das Unternehmen vielleicht durchaus noch günstig bewertet ist. Keine genau wissen tut man es nicht. Auf jeden Fall ist es natürlich so gewesen, dass die Aktien von SAP auch hier kaufseitig eher im Fokus standen bei den Kunden von der comdirect und demzufolge hier dann eben auch Platz 2 belegen bei den meistgehandelten Titeln hier bei Common. Platz 3 sind die Aktien von Palantir. Ja, ein Unternehmen, was wir vor einigen Jahren, kann man ja schon mittlerweile sagen, des Öfteren hier als Gast hatten, jetzt so ein bisschen wieder in den Vordergrund getreten ist. Die Aktien haben ja ebenfalls von der KI-Manie profitiert. Und es gab dann sehr, sehr starke Kurssteigerungen. Gleichzeitig haben aber Insider Verkäufe eingesetzt. Das heißt, die hatten doch tatsächlich einige Vorstandsmitglieder ihre Aktienpositionen reduziert. Dann gab es eben zusätzlichen Großauftrag eines US-Anlagenbauers Jacobs, der auf die Technologie von Palantir setzen will. Also da gehen natürlich dann ebenfalls Fantasie und entsprechende Nachrichten positiver und negativer Natur reichen sich da so ein bisschen die Hand. Und die Frage ist natürlich, wie es dann hier weitergeht. Zumindest mal unsere Kunden haben die Aktien von Palantir auch beziehungsweise tendenziell mehr gekauft. Es war ein relativ hohes Handelsvolumen, sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der auf der Kaufseite, aber eben mit einem leichten Überhang zum Kaufen. Und das war's soweit von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir auch heute wieder zugehört habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schaut in der nächsten Woche mal bei den Marktupdate-Live-Folgen vorbei, beziehungsweise natürlich auch bei meinem YouTube-Kanal. Dort gibt es ja einen Start in den Tag. Und natürlich bei den Come-On-Podcast-Ausgaben Bergfest und natürlich auch den normalen Come-On-Börsen-Podcast. Macht's gut, bis dann.